Ja, das Bild, das uns in dieser Serie von der Kirchengeschichte auch bewegt hat, ist immer wieder das Bild von dem Baum. Und Joel hat das letzte Mal so gebraucht, er hat gesagt, im Sturm sind die Bäume standhaft geblieben, die tiefe Wurzeln hatten, wo ja, dem Sturm und wilden Umständen schon ausgesetzt waren, sind die Bäume, haben tiefe Wurzeln entwickelt, und die Bäume haben bestanden, wo die wirklich starken Stürme gekommen sind. Und ich möchte einfach noch mal einen kurzen Moment nehmen und beten auch für Simon und Hanna, dass sie das mega dürfen erleben in dieser Zeit. Ja, Jesus, du siehst den Sturm, der sie umgeht, wo sie mega herausfordert, wo sie herausgefordert hat. Und ich bitte sich einfach für die zwei, dass du ihre Wurzeln tief lasst wachsen, ihre Krone dürfen gross werden, ihre Früchte dürfen ja, reich sein an dem Baum vom Leben von ihnen zwei. Ich bitte dich, dass du dort wirklich sie standhaft machst, sie ermutigst und sie dürfen einfach erleben, dass sie dürfen von deinem Lebenswasser auch ziehen in dem und gestärkt werden. Ja. Amen. Ja, auch von mir noch danke, Dave, Daniel, dass ihr da seid. So cool. Ja, ich schätze das mega. Der Dave war jemand, der mich mit 16, 17, 18 kennt hat und mich in dem herausgefordert hat, das Talent oder ja, gerade den Bereich Worship bei mir gesehen hat, gell? Und hat mir einen Raum gegeben in dem. Und yes! Ja, darum mega cool, dass du da bist, heute da spielst. Und ja, bevor ich ihr überlegt habe, dass ich ins ICF komme, hat er immer ab und zu gekommen und hat gesagt, ah, willst du nicht zu uns spielen? Und er hat vielleicht dort zusammengelegt und heute für das stehen und das ja mega da machen. Und ja, mega schön bist du da, Dave. Du bist so ein cooler Mann. Ja. Ja, schön bist auch du da heute Morgen. Ich möchte dich mega herzlich begrüßen. Was ich so mega auf dem Herz habe für heute Morgen, ist, mit Erwartung zu kommen. Und das ist, ich habe gemerkt, in der Vorbereitung bin ich immer wieder zu Gott. Und ich so, Gott, bitte mach, dass du reden durch die Predigt. Und also ich bin immer wieder gekommen. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, Gott sagt, hey, ich habe dich gehört. Du darfst erwarten, dass ich wirke, dass ich schon gewirkt habe in deiner Vorbereitung. Darum steh doch noch mal ganz kurz mit mir auf. Wenn du magst, dann wir die Hände ausstrecken und dann einfach kommen mit Erwartung vor unseren Gott hin, dass nicht nur für heute Morgen, auch er redet am Nachmittag, er redet am Abend, aber einfach, heute ist ein neuer Tag, heute ist ein Tag, wo Gott redet, wo Gott Hoffnung gibt, wo Gott begegnet. Und das dürfen wir für heute erwarten von ihm. Ja, Jesus, wir kommen zu dir, wir geben dir Raum in dem Morgen, in dem Tag, dass du das redest. Wir werden mit Glauben vor deinen Thron kommen, dass du einfach präsent bist, dass du gegenwärtig bist, dass du heute wirkst, dass du heute heilst, dass du heute Hoffnung bist, dass du heute Perspektive bist. Danke, dass du da bist. Ich hätte erwarten, dass du heute zu mir redest und du heute mir begegnest. Amen. Ja, hey, gibt es noch jemanden, der ein bisschen Bewegung braucht? Wo noch kurz ein bisschen etwas Aktives wird machen. Sonst muss ich leider Freiwillige auswählen. Du darfst gerne einfach. Ich brauche 4. Fabio, ich habe dich gesehen, dich freiwillig zu melden. Okay, danke. Hey, ihr dürft die Mandarinenkörbe hier nehmen und gerne einfach jedem eins verteilen. Ihr kommt heute ein kleines Geschenk mit über. Ihr werdet noch merken, warum. Genau. Ja, wir sind in der Serie Kirchengeschichte. Wir schauen insbesondere die alte Kirche an. Es gibt ja verschiedene Phasen und wir haben jetzt einfach mal konzentriert uns auf die erste. Der Reto hat angefangen mit, wie haben die Christen gelebt, was war ihre Kultur gewesen, wie haben sie Nächstenliebe gelebt. Joel hat über Verfolgung geredet. Und heute gehen wir auf das Thema Irrlehre ein. Und Joel ist mit dem Thema auf mich zugekommen und hat gesagt, das wird doch so zu dir passen. Und ich so, warum? Aber ja, er hat gesagt, ich sehe in dir mega Liebe für Wahrheit und das stimmt. Ich gehe mega gerne etwas am Nachhinein, etwas erforschen. Und darum begeistert mich das Thema auch. Mich begeistert auch das Thema Kirchengeschichte an sich. Also ich bin jemand von denen, der für das gewotet hat. Wenn du die Serie nicht so toll findest, es tut mir leid, aber ich bin mitschuldig. Ja, Thema Irrlehre. Wir gehen insbesondere auf Haupt-Irrlehre ein, sage ich jetzt mal, wo es in dieser Zeit gegeben hat. Und das ist Gnostik. Und etwas, was ich wieder aufgreifen möchte, wie ich schon gesagt habe im Gebet, ist das Bild vom Baum. Joel hat das letzte Mal gebraucht im Zusammenhang mit der Verfolgung. Er hat gesagt, oder auf die Christen ist mega ein Sturm reingekommen. Es sind Sachen auf sie eingeprasselt, die sie einfach haben müssen ertragen. Sie haben sich dem gestellt, sind mega standhaft drinnen geblieben. Das finde ich so beeindruckend. Und in dem Sturm hat er davon geredet, hey, wenn die Wurzeln tief gehen, dann können wir bestehen. Und ich glaube, ihr Lehre, es ist zwar ganz ein anderes Thema, aber es ist auch ein Nachtsturm, der auf die Zeit, auf die Kirche dort zugekommen ist. Und auch einen gerüttelt hat, sie gezwungen hat, sich damit auseinanderzusetzen, wer sind wir, was glauben wir, auf was berufen wir uns. Und darum möchte ich das Bild wie nochmal mit Ihnen nehmen heute. Genau. Und sie haben in dem Sturm innen mega starke Wurzeln, mega starke Grundlagen entwickelt, tiefe Wurzeln, die wir heute noch davon ziehen dürfen. Und darum begeistert mich eben Kirchengeschichte. Weil wir können zurückschauen und schauen, hey, was haben sie für Kämpfe gehabt? Wie sind sie mit dem umgegangen? Was haben sie für Wurzeln gehabt? Und wo sie wirklich Sachen daraus herausgezogen haben, wo wir heute davon profitieren, wo heute unsere starken Wurzeln sind, wo unser Erbe ist. Darum, ja, ich hoffe, ich kann ein bisschen von meiner Begeisterung mitgeben heute Morgen. Genau. Zum einen sind wir herausgefordert. Im Epheser 4, 14 steht, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen. Wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Also wir merken, Gott fordert uns aus und sagt, hey, prüf, hey, schau, lass dich nicht umwerfen. Also es ist auch etwas Aktives, wir sollen prüfen, wir sollen es anschauen. Und gleichzeitig steht auch in Matthäus 7, Vers 15 bis 20. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? So trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte tragen. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und der Vers hat mich auch sehr davon bewegt, als ich im Office am Morgen mit der Orbal austauscht habe. Wo ich gemerkt habe, hey, bei der Irrlehre geht es vielleicht nicht mal immer nur darum, jedes beste theologische Argument zu finden, alles super zu analysieren, sondern einfach mal einen Schritt zurückzustehen und zu sagen, was trägt das für eine Frucht? Danke, Johnny. Yes. Und aus dieser Perspektive werde ich das auch ein bisschen angehen, das Thema heute. Ich nehme mich ein, in die Grundlehre, was Gnostiker gelernt haben, also gelehrt, so muss ich sagen. Und werde dann aber wie auch anschauen, hey, was hat das für Auswirkungen gehabt? Und in einem weiteren Teil, wie haben die Christen auf das Ganze reagiert? Auf was, ja, wie sind sie mit dem umgegangen? Genau, aber zuerst kurz ein Recap oder nochmal zurück. Einfach, wie hat die Kirche ausgesehen zu dieser Zeit? Was war ihr Setting gewesen? Und wir haben vom Reto dort viel gehört, aber was mich so beeindruckt hat oder was mir geblieben ist, es war eigentlich kurz gewesen nach der Zeit von Jesus, von den Aposteln. Das Ganze ist alles erst passiert. Sie sind dem viel näher gewesen und es ist nicht, ich meine, wir sind unser ICF gewöhnt. Wir haben ein Konzept, wir haben eine Vision, wir haben ein Glaubensbekenntnis. Wenn wir etwas erreichen will, dann kann man das anfangen, dann wird das durchgesetzt. Es ist klar, Sachen sind klar definiert, aber sie, sie haben eine neue Kirche gegründet. Es ist alles im Entstehen gewesen. Und ich glaube, das dürfen wir manchmal nicht vergessen. Und sie haben nicht kurz an Petrus, wenn mal etwas richtig Irrlehre entstanden ist, haben sie nicht können sagen, hey Petrus, können wir kurz telefonieren heute Abend, ich habe eine Frage. Oder kurz eine Konferenz einberufen, alle treffen sich für ein langes Wochenende in Rom. Dann tun wir das mal klären, oder? Sondern es ist alles auch sicher viel langsamer ein Prozess gewesen. Und darum finde ich es umso beeindruckender, dass es bestanden hat. Sie waren eine Kirche, die geglaubt hat und den Glauben ausgelebt hat, Nächstenliebe gelebt hat, Verfolgung mega das Thema gewesen, wie wir von Joel gehört haben. Und was eben auch das weitere Setting war, ist, die Römer, die hatten eine Kultur vom Glaubenspluralismus, nennt er das. Also sie haben so die Kultur gehabt, dass ganz verschiedene Glauben gibt, ganz verschiedene Götter, ganz verschiedene Sachen. Und das ist okay. Und jeder darf etwas dazufügen, dazu tun. Oder? Und Christen sind gekommen und haben gesagt, es gibt einen Gott und das ist der einzig wahre Gott. Und darum hat sich das vielleicht auch nicht so mega verträgt. Genau. Und in dem ganzen Setting davon, wo die Kirche sich am entwickeln war, oder? Glaube ich, ist es logisch gewesen, dass ein Irrlehrer wie eine Gnostik vielleicht auch mehr Raum gehabt hat, um sich zu entwickeln. Oder man hätte es nicht so schnell benennen oder man hätte eben nicht so schnell ein WhatsApp schicken können. So geschwind telefonieren, hey, ist das okay, ist das nicht okay? Ich meine, wenn ich eine Predigt am Vorbereiten bin und ich denke, ah, da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher, dann sage ich Joel, schicke ich mir eine Sprachnachricht und sage, hey, können wir das geschwind anschauen zusammen? Aber es ist ja wie ganz anders in dieser Zeit. Und es ist im Vergleich eben zu der Verfolgung, die Gefahr ist, die von außen gekommen ist, haben wir da mit einer Gefahr zu tun, die eigentlich wie viel mehr von innen auch gekommen ist. Es ist so ein bisschen aufleisen sollen, oder? Man hat es vielleicht nicht gerade von Anfang an erkannt. Es ist eine Gefahr, die von innen gekommen ist. Und das Schwierige, glaube ich, war für die Christen, sie haben gleiche Wörter gebraucht, sie haben gleiche Schriften gebraucht, sie haben Gottesdienst gemacht. Es war einfach so, dass sie angefangen haben, dazufügen. Also sie haben zu einem Brief vielleicht noch ihren eigenen Senf dazugegeben, das eigene dazugeschrieben. Sie haben nach dem normalen Gottesdienst einen weiteren Gottesdienst gefeiert. Sie haben eine weitere Evangelien geschrieben. Also es hat eigentlich von außen so ausgesehen, oder? Es haben gleiche Begriffe gebraucht, gleiche Sachen. Und darum ist es sicher auch nicht immer so einfach gewesen, zum Erkennen auf den ersten Blick. Genau. Aber was man gleich sieht, wenn man es dann anschaut, jetzt, vielleicht aus unserer Perspektive oder rückwirkend, sieht man, wenn man eben gerade an den Glaubenspluralismus denkt, sieht man, sie haben das Christentum anfangen zu verbinden mit anderen Philosophien, anderen okkultischen Feiern und so weiter, wo sie dort wie angefangen haben, nicht mehr so die klare Trennung zu machen. Genau, und jetzt möchte ich euch lieber in die Grundlehre nehmen. Und ich nehme vier Punkte auf, wo man dann wie sieht, gleich, sie haben zwar ähnliche Wörter gebraucht, aber sie haben dann eine komplett andere Bedeutung. Und das Erste ist der Punkt, dass sie für sich zwei Götter hatten. Es hat den Lichtgott gegeben. Das ist wie der gute Gott, wo wir jetzt, das würde ich vielleicht sagen, das ist unser Gott. Es ist eigentlich eine ähnliche Geschichte zwischen dem Lichtgott und dem zweiten Gott, Schöpfergott, wie wo wir kennen mit dem Satan. Oder? Es hat ein Lichtreich gegeben, so die Geisteswelt, wo wir jetzt vielleicht würden sagen Himmel. Und der Lichtergott ist nur in dieser Welt. Er hat keine Verbindung zu unserer Welt, zu der weltlichen, zu der Schöpfung. Und der Schöpfergott war auch ein Engelwesen, ein Lichtwesen bei dem Gott und hat sich aufgelehnt, ist mit anderen abgefallen und er war aber dann der die Welt erschaffen hat. Und darum ist auch bei ihnen alles, die ganze Welt, die ganze Schöpfung ist schlecht, der Körper ist schlecht. Und sie machen eben die Trennung zwischen diesen zwei Göttern. Als weiterer Punkt ist von einer Lehre, die wir immer wieder sehen, und ich muss vielleicht noch sagen zu diesen Punkten, oder? Gnostik, es hat immer wieder verschiedene Bewegungen gegeben und es hat ein bisschen Differenzen gegeben, was sie geglaubt haben, aber so Grundtendenzen sind immer gleich gewesen. Das sind eben die, die ich euch erkläre. Ein weiterer Punkt ist der Dualismus. Das heisst, es sind ein bisschen komplizierte Wörter, aber ich erkläre es ja. Sie haben eine klare Trennung gemacht zwischen Geist und Körper. Der Geist ist so das Eigentliche am Mensch gewesen. Das, was errettet wird, das, was Zugang irgendwann hat zu dem Lichtgott, zu dem Lichtreich, das dort hingeht, irgendwann. Ja, eben wirklich so das Eigentliche Wertvolle am Mensch. Und der Körper, das ist wie das Gefängnis gewesen vom Geist. Der Körper ist nicht, wird nicht errettet. Es ist wie komplett losgelöst von dem Licht oder vom guten Gott. Und das hat dann eine klare Auswirkung auch für die Lehre von der Erlösung. Ich habe ja wie gesagt, der Lichtgott hat eigentlich den Geist geschaffen, der Schöpfergott den Körper. Darum ist das Ziel von der Erlösung, dass sie befreit, also dass der Geist wird befreit vom Körper. Und Erlösung kommt nicht durch Jesus, es kommt durch Erkenntnis. Und Erkenntnis ist etwas gewesen, was sie dann wie selber erreicht haben, sich erarbeitet haben, wo sie, ja, das ist ihr ultimatives Ziel gewesen, weil Erlösung ist das gewesen, was sie befreit hat. Und sie haben für das haben sie diverse kultische Feiern, die manchmal extreme Ausmaße auch angenommen haben. Und sie haben, sind dort wie durch das, durch die Teilnahme Stufe um Stufe, haben sie mehr Erkenntnis gewonnen. Genau, und was man dann aber dort klar sieht, ist eben, der Geist wird errettet, der Körper wird nicht errettet. Der Geist wird erlöst, nicht der Körper. Und wenn wir dann zu Jesus kommen, das finde ich persönlich fast am tragischsten, irgendwie das so zu sehen, was sie mit ihm dann verbunden haben. Und er ist nicht auf die Welt gekommen, um sie eben erlösen. Er ist nicht auf die Welt gekommen, um sie von der Sünde zu befreien, sondern Erkenntnis zu bringen. Einfach mehr Weisheit, mehr Erkenntnis. Sie haben nicht geglaubt, dass er wirklich einen Körper hat. Es ist ein Scheinleib. Sein Geist ist wieder zurück in das Lichtreich vor der Auferstehung. Er hat sicher nicht gelitten, weil der Lichtgott hat ja keine Verbindung mit dieser Schöpfung. Und er hat sich sicher nicht auf das Level runtergelassen. Und in dem Innen merkt man mega, dass der Tod und die Auferstehung verliert völlig an Bedeutung. Es verliert völlig, ja, einfach die Bedeutung, die es für uns hat. Ich meine, das ist der Kern von unserem Glauben. Er hat nicht die Sünde von der Welt getragen. Sein Menschsein interessiert eigentlich nicht. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen, das ist von einem Gnostiker geschrieben, aus der Perspektive von Jesus. Ich war doch überhaupt nicht dem Leiden unterworfen. Jene bestraften mich mit dem Tode, doch ich starb nicht wirklich, sondern nur dem Anschein nach. Ich litt nur in ihrer Vorstellung. Denn dieser Tod von mir ist es, von dem sie denken, dass er ihnen zugute eingetreten sei, während sie in ihrem Irrtum und ihrer Blindheit ihren Menschen annagelten und so an ihren Tod auslieferten. Denn in ihren Gedanken sahen sie mich nicht, denn sie waren taube und blinde. Dadurch, dass sie dies aber tun, richten sie sich selbst. Es war ein anderer, dem die Passion widerfuhr, nämlich Simon. Ich aber ergötzte mich in der Höhe an dem ganzen scheinbaren Reichtum der Archonten und an dem Samen ihres Irrtums. Ich lachte über ihren Unverstand. Also wir sehen, gleiches Wort, gleiche Person, komplett andere Bedeutung. Zu den Früchten, die das Ganze hatte. Etwas, was ich immer mehr davon gesehen habe in dieser ganzen Gnostik, ist, oder der Lichtgott ist irgendwo in seiner Geistwelt. Er hat keine Verbindung zu der Schöpfung. Also es gibt eine komplette Distanz zu Gott, wo wir bei den Christen so eine andere Tendenz, wo wir Nähe sehen, wo wir Beziehung sehen. Es ist wie so die Endauswirkung gewesen. Ihr Umgang mit dem Körper, nicht wichtig. Es ist egal, was ich mache, weil der Körper wird nicht errettet, darum zählt es nicht. Also sie haben geschlafen, mit wem sie wollen, sie haben getrunken, so viel wie sie haben wollen. Eben, sie haben die kultischen Feiern gehabt, es war begleitet von Trinkgelagen, von Orgien, von diversem, wo wirklich so die extreme Ausmaße angenommen hat, weil es war egal, was sie mit ihrem Körper machen. Man hat auch gesehen, es hat mega Tendenz gehabt zu Individualismus. Entschuldigung. Individualismus. Weil man wie gesehen hat, es zählt, was ich selber kann erreichen kann. Ich bin wichtig, ich muss das schaffen. Ich bin wie auf mich selber fokussiert. Und es hat in dem auch zwei Klassen gegeben, weil es hat sehr wenig gegeben, wo wie die wahre Erkenntnis gewonnen hat, die, die einem dann wirklich rettet und alle anderen, die es halt eben noch nicht geschafft haben. Und was man auch sieht, was ich auch mega spannend finde, ist so die Abhängigkeit eben von den Personen, die dann die wahre Erkenntnis gewonnen haben. Weil es sind immer wieder so Bewegungen gewesen, es hat eine Lehre gegeben, die sich mega reingeht, die das vertreten hat. Es sind grosse Kirchen entstanden, dann ist die Person gestorben und was ist passiert? Es ist wieder ausgeflacht. Weil es eben von dieser Erkenntnis, anscheinend Erkenntnis abhängig war. Und ich finde es so kraftvoll, im Vergleich zu dem dann anzuschauen, hey, was sind Früchte vom christlichen Glauben? Weil wir sehen eben die Nähe, wir sehen die Beziehung zu Jesus. Er ist gekommen und hat den Weg frei gemacht. Er hat gemacht, dass wir wieder näher sein zu Gott. Der Lichtgott ist nicht irgendwo in seiner Welt, sondern er hat uns geschaffen. Er hat uns zusammen, wie sagt man, er hat uns gebildet im Bauch von unserer Mutter. Er hat dich gesehen. Er ist nicht irgendwo. Er ist da. Unser Körper ist ein Tempel von Gott. Wir wollen ihn mit dem ehren. Wir wollen Gott, wie wir mit dem Körper umgehen, wir wollen ihm in dem Raum geben. Christen hat die Nächstenliebe gelebt. Es ist nicht um den Individualismus gegangen. Es ist, ich bin nicht an erster Stelle. Ich muss irgendwie die Errettung bekommen. Sondern ich sehe meinen Nächsten und sehe, hey, er braucht Gottes Liebe genauso fest wie ich. Alles, was sie gemacht haben, war ein Dienst für Gott. Es ist nicht darum gegangen, sich selber gross zu machen. Und das aller beeindruckendste finde ich, gleich zu sehen, hey, die Gnostik ist gekommen, ist gegangen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber das Christentum besteht heute. Das ist wie so eine Tür, die Gott aufgemacht hat. Niemand hat sie schliessen können. Niemand hat die Tür zutun, weil das hat sich weiterentwickelt. Wir haben gehört, so Kultur, ich meine, es war nicht alles begünstigend gewesen. Es hat nicht eine klare Missionsstrategie gegeben. Aber Gott hat Türen aufgetan und das Christentum besteht heute. Nicht immer alles ist gut gelaufen, ja. Aber es besteht heute. Weil Gott in dem Innen lebt, weil er nahe ist. Weil er uns sieht, weil er Glauben inspiriert, weil er Menschen Leben einhaucht, weil er Menschen Hoffnung gibt, weil er Menschen begegnet. Weil er da ist. Er ist da. Und Christen sind natürlich in dem herausgefordert gewesen, oder? Wir haben eben das Bild vom Baum im Sturm, wo mega bewegt wird, wo mega herausgefordert wird. Und sie haben auch müssen anfangen, sich klar abgrenzen, klar bestimmen, hey, was glauben wir, auf was berufen wir uns. Und etwas, was sie für das gemacht haben, ist, ich kann jetzt nicht sagen, es war eine direkte Reaktion auf Gnostik gewesen, aber sie haben ihre eigenen Schriften verbreitet, sie haben Briefe verbreitet. Ein Korintherbrief ist ja nicht nur bei den Korintherbrüdern, ein Römerbrief ist nicht nur in Rom geblieben, sondern sie haben die Nachrichten von den Aposteln verbreitet, weil sie gemerkt haben, hey, das ist die Grundlage, auf das können wir bauen. Das müssen wir verbreiten, das ist das Wort auch von Gott inspiriert. Und was ich auch mega spannend finde, ist die ganze Entwicklung vom Neuen Testament, oder? Weil bei den Gnostikern, sie haben eben dann angefangen auch Bücher zu schreiben, sie haben angefangen Briefe zu schreiben, Evangelien zu schreiben. Und irgendwie hat das dann die Christen wie herausgefordert, zum sagen, hey, aber was gehört wirklich zu dem Neuen Testament? Und es war ein mega langer Prozess gewesen, 400 Jahre. Sie haben eben nicht eine Konferenz können einberufen oder sagen, hey, unser Ziel für das Jahr, wir definieren das Neue Testament. Nein, es hat 400 Jahre gebraucht. Und gerade so im 2. Jahrhundert nach Christus ist das mega aufgekommen, wo Gnostiker das Thomas-Evangelium geschrieben haben, weitere eben Briefe, Clemensbrief, es hat diverses gegeben. Und wo wir wieder anfangen müssen, differenzieren. Das Erste, wo wir Tendenzen sehen, was gehört zu dem Neuen Testament, sind so Schriften von wichtigen Lehrern im 1. Jahrhundert, Anfang 2. Jahrhundert, wo wir dann gesehen haben, sie haben angefangen, verschiedene Briefe parallel zu zitieren. Das ist so eine erste Tendenz, die man sieht, für eine Sammlung von Briefen oder eine Sammlung von Evangelien. Eine erste genaue Festlegung hat es Anfang, nein, Mitte 2. Jahrhundert gegeben, wo jemand wie definiert hat oder gesagt hat, Paulusbriefe und Lukas-Evangelium. Also man sieht, wie es ist natürlich nicht vollständig, aber es hat sich angefangen zu entwickeln, dass wie die Leute sich dafür eingestanden sind, was gehört zu dem Christentum, was gehört zu dem Neuen Testament. Und dann auch später, Ende 2. Jahrhundert dann, dann haben verschiedene wichtige Lehrer auch von dieser Zeit haben sich mit dem Thema vom Kanon, nennt man es, zu definieren, also was gehört zu dieser Richtschnur, zu dem Neuen Testament. Sie haben angefangen, das dafür einzustehen, was gehört dazu. Und in Mailand hat man dann 1740 in der Bibliothek so ein Fragment entdeckt, wo dann fast das ganze Neue Testament drin war. Das ist eben in dieser gleichen Zeit, Ende 20. Jahrhundert, also es haben einfach einige Briefe noch gefehlt. Also Paulusbriefe sind alle drin gewesen, aber sonst haben wie noch die anderen Briefe gefehlt. Evangelien sind sicher drin gewesen und man hat wie gesehen, hat die Diskussion zu den Briefen von Paulus, die ist abgeschlossen. Es ist klar, dass seine Autorität anerkannt wird. Und es hat einfach andere Briefe gegeben, die noch nicht klar waren. Und das hat man dann Ende 40. Jahrhundert abgeschlossen, wo das durch verschiedene Briefe dann bestätigt worden ist. Und was ich auch beeindruckend finde, dort, es ist überall gleich. Es sind immer die gleichen 27 Bücher. Wo man, ja, es war vorher ein Bild, aber gewesen, einfach die untersten Bücher, die dazugehören, zu dieser Bibliothek sozusagen. Und in dieser ganzen Entwicklung haben sie einfach verschiedene Maßstäbe gehabt. Man hat geschaut, gibt es eine Nähe zu Jesus? Sind es Augenzeugen, Apostel oder Apostelschüler? Also es hat wie die Nähe müssen bestehen zu Jesus, zu seiner Lehre. Die Übereinstimmung mit den Glaubensgrundlagen, wo man dort eben ganz klar hat, gnostische Bücher können weg, also aussortieren. Wo man wie gesagt hat, das ist klar, es gehört nicht dazu, weil die Glaubensgrundlagen stimmen nicht überein mit dem, was wir glauben. Und eine allgemeine Erkennung, weil es ist wie klar gewesen, hey, wir tun da etwas kreieren, was für das ganze Christentum gilt, für jede Kirche. Also kann es nicht nur für Sondergruppen eine Gültigkeit oder Wichtigkeit haben, es muss wie für das Ganze zählen. Und das sind so die drei Punkte, wo sie sich daran orientiert haben. Und etwas Drittes, was wir auch sehen, wo sie damit geschaffen haben, ist das Glaubensbekenntnis. Sie haben wie klar gesagt, hey, zu dem stehen wir, das ist der christliche Glaube, von dem sind wir überzogen. Und das ist einfach so im Angesicht von allem, was gelaufen ist, wo sonst noch reingekommen ist, hat das einfach ein gutes Instrument gegeben, um zu sagen, hey, das stimmt mit dem überein oder das nicht. Und ich werde euch das Zitat oder das eine Überlieferung von einem ersten Glaubensbekenntnis aus der Zeit vom 2. frühen 3. Jahrhundert werde ich euch vorlesen. Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater und an Jesus Christus, seinen einzig geborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist aus der Jungfrau Maria, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt und begraben, am dritten Tage von den Toten auferstanden ist, aufgefahren in den Himmel und zu Rechten des Vaters sitzt, von wo er kommen wird, zu richten Lebende und Tote und an den Heiligen Geist eine heilige Kirche, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches. Amen. Und wir sehen mega viel Kraft, weil es einfach Wahrheit proklamiert. Aber wir sehen gewisse Tendenzen von den Gnostikern, wo sie ganz klar gesagt haben, das gehört nicht zu uns. Und wo wir wie sehen, hey, der Körper, für den gibt es eine Rettung. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden. Lesen wir doch das nochmal zusammen durch. Ihr dürft gerne mit laut lesen. Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, und an Jesus Christus, seinen einzig geborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist aus der Jungfrau Maria, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt und begraben, am dritten Tage von den Toten auferstanden ist, aufgefahren in den Himmel und zu Rechten des Vaters sitzt, von wo er kommen wird, zu richten Lebende und Tote, an den Heiligen Geist, eine heilige Kirche, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches. Amen. Amen. Also wir sehen, sie haben dem Sturm widerstanden, ihre Wurzeln sind tief gegangen. Sie haben in diesem ganzen Chaos haben sie entwickelt, was ist die Schrift, die wir uns berufen. Das ist ein Erbe, das wir davon ziehen können, das uns tiefe Wurzeln gibt, wenn wir im Sturm sind. Und ich möchte einfach aufhören mit einer Herausforderung an euch. Und zwar werde ich euch ein paar Minuten Zeit geben, um zu überlegen, hey, gibt es einen Bereich in meinem Leben, der für mich wie unklar ist? Vielleicht geht es um eine Lehre. Ist die Lehre richtig? Ist die Lehre richtig? Vielleicht geht es um eine Entscheidung. Soll ich auf das hören oder soll ich auf das hören? Einfach so ein Bereich, wo du vielleicht wie merkst, hey, da ist der Prozess von der Außenkristallisierung noch nicht ganz fertig. Überleg dir das einfach mal geschwind. Meine Hausaufgabe an dich ist, du hast ein Mandarinli bekommen. Das kannst du irgendwann heute essen und vielleicht wie einmal ganz anders an das herangehen und sagen, hey, was wäre die Frucht von dem? Was wäre die Frucht von dem? Oder wir sehen, wie einen guten Baum erkennt man an den guten Früchten. Und vielleicht gibt dir das einfach in deinem Prozess eine ganz andere Herangehensweise, wo du etwas Neues kannst an dem Ganzen entdecken, neue Seiten. Aber für jetzt stehen wir doch zusammen auf. Im Johannes 16,3 steht, doch wenn der Helfer kommt, der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Also Gott wird uns in unseren Prozessen in die ganze, volle, komplette Wahrheit hineinführen. Er ist der beste Lehrer. Und für das werde ich jetzt einfach zusammen beten, weil wir wollen uns berufen und wir wollen uns festhalten an einem Gott, der unsere Wahrheit führt, der uns lehrt, der da ist in diesen Prozessen und wo die Prozesse auch wieder vollenden. So Jesus, du siehst einfach, was mich bewegt, was jeden einzelnen von uns bewegt, wo Unklarheit herrscht. Und wir wollen die bewusste Entscheidung machen, mit dem vor dich zu kommen und das an dein Kreuz anzulegen, Jesus. Im Vertrauen, dass du Gott bist, der in alle Wahrheit hineinführt. Du wirst reden, du wirst offenbaren, du wirst Prozesse mit uns durchgehen und Sachen klar machen. Und an dem haben wir heute Morgen fest, an dieser Wahrheit, dass du das wirst und dass du die Versprechen wirst halten. Wir halten an dir fest. An der Wahrheit, dass du redest, dass du wirkst, dass du präsent bist in unserem Leben, Jesus. Amen.